In der heutigen Episode Diversify, der Private Market Podcast, sprechen Robin und ich heute mal intensiv über die aktuellen Zölle von Donald Trump. Wir geben einen Überblick über die Chronologie und wir beschäftigen uns mit dem Szenario, was würde passieren, wenn die USA als Emerging Market abgestuft werden würde. Viel Spaß!
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify, der Private Market Podcast. Robin, freut mich sehr. Schön, dass du da bist.
Endlich ist es wieder soweit. Hendrik, ich freue mich auch sehr.
Die letzte Folge war ja quasi live aus dem Webinar. Davor war der Kevin da und jetzt...
Das stimmt, es war ja letzte Woche. Ist ja gar nicht so lange her, oder?
Genau, aber nichtsdestotrotz, die Folge geht ja erst, wir nehmen auf, Mittwoch, 23. April. Deswegen seht uns nach, wenn wir Zahlen nennen, die vielleicht nächste Woche schon wieder obsolet sind.
Beim aktuellen Umfeld in den USA?
Da kann einiges passieren. Genau, wir nehmen heute auf, 23. April, aber die Folge geht natürlich erst nächsten Dienstag in 6 Tagen online.
Ja, da tut sich sicherlich noch einiges. So 3-4 ja. Kehrtwenden, Zollniveau wird 3-4 Mal angepasst.
Möglich in alle Richtungen.
Zwei, drei Länder wird angeboten, dass sie übernommen werden von den USA. Dann doch wieder alles zurück.
Ja,
Börse 1000 Punkte hoch, 1000 Punkte runter.
Ja, und ob Powell auch noch dann Fed-Chef ist, das wird man sehen.
Der war nur 2 Tage doof, jetzt ist er wieder gut.
Ja, ich weiß. Das ganze Thema werden wir jetzt gleich mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Aber wir nehmen natürlich auch auf, weil du nächste Woche endlich mal im wohlverdienten Urlaub dich befindest.
Nach 9 Monaten. Oder so.
Ja, ne, ist schon viel für einen CEO und Founder, muss man natürlich auch sagen. Das werden einige Zuschriften kommen, die das sagen werden.
Mit Sicherheit. Also ich werde 5 ganze Tage, nee, stimmt gar nicht. Ich bin noch hier, 1 Tag Pause mache ich von meinem Urlaub. Erst kurz Istanbul,
Dann
bin ich 1 Tag in Berlin, da Gastdozent, da freue ich mich schon.
Okay.
Und dann Sevilla, quasi 2 verlängerte Wochenenden.
Quasi, so.
Trotzdem viel.
Ist schon viel. Manche würden sagen viel, aber auch verdient. Bevor wir reinstarten, unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient natürlich nur zu Informationszwecken. Wir haben es, Robin, jetzt eben gerade schon angerissen, unser erster Themenblock, wie soll es anders sein? Es ist quasi fast schon ein bisschen ein Deep Dive, es geht um Trump und die Zollpolitik 2025 und zwar haben wir uns da jetzt auch mal die Mühe gemacht,
uns vorzubereiten, und ausnahmsweise mal.
Uns da tatsächlich mal das Internet zu bemühen, nein, natürlich auch jegliche andere Quellen, die wir nutzen, um mal so eine kleine Chronologie aufzumachen. Robin, fang doch gern mal an. Also mit was hat denn der ganze Klamauk begonnen?
Gut, erstmal ein Ticken zurück, ist ein bisschen ähnlich wie das Thema, über das wir letzte Woche gesprochen hatten. Also während des Wahlkampfes, ne, 2024, da hat ja Trump schon stark für seinen Protektionismus geworben. Also MAGA, klar, Make America Great Again, America First, etc.
Ja.
Das fanden auch alle toll.
Kann ich mich erinnern, haben wir auch drüber gesprochen und da war auch dein Take oder unser Take war, ja, Protektionismus ja an sich eigentlich immer ganz gut für Börse.
Eigentlich.
Eigentlich.
Es kommt halt immer auf den Umfang an. Und das fand die Börse toll, das fanden auch obviously die US-Amerikaner toll, was sie Trump gewählt haben.
Ja.
Aber dann ist halt alles erstmal schlimmer gekommen als gedacht. Also er hat erstmal die Zölle waren viel höher, als alle erwartet hatten.
Ja.
Hat er dann auch gemerkt, deswegen erstmal doch 90 Tage Zollpause. China, Erzfeind, extrem die Zölle erhöht. Gut, also allerersten Schritt, du hast ja gesagt, chronologisch hat er angefangen auch mit Kanada, Mexiko. Das war so der erste Schritt. Und dann ging es aber mit den reziproken Zöllen, die eigentlich von der Kalkulationsweise Quatsch sind, ging es dann der ganzen Welt an den Kragen. Da gab es ja teilweise auch Zollniveaus. Ich glaube, Vietnam war auch so brutalst hoch. Einfach nur errechnet aus dem Handelsdefizit. Und es war dann irgendwie alles doch deutlich mehr.
Ja.
Deutlich zu viel des Guten. Das fand der Markt sehr schlecht, weil der Impact von so hohen Zöllen ist eigentlich enorm auf die Wirtschaft. Also es ist brutal. Die Welt ist globalisiert. Es gab ja eine Deglobalisierung nach Corona und eher so Nearshoring wurde da wieder betrieben. Es hat sich jetzt aber alles wieder gelegt in der globalen Welt, gerade irgendwie die Technologieunternehmen. Jetzt aber doch wieder einen Schritt zurück. Die Herangehensweise von Trump war ja einfach zu sagen, naja, wenn ich mehr importiere von Deutschland, als ich exportiere nach Deutschland, dann ist es schlecht, weil man muss ja US-Waren kaufen und man muss halt auch in den USA produzieren und nicht in Deutschland als Deutschland, dann kriegst du halt da 50% des Defizits als Zoll, fertig. das halt einfach verstärkt in den USA importiert wird, also aus dem Ausland, oder halt auch produziert wird, also dass es gar keine Exportquote gibt. An sich, hat sich da sicherlich Gedanken gemacht, aber nicht allzu viele. Du baust halt einen extrem großen Druck auf und es ist ja klar, dass die Staaten nicht sagen, ja cool, machen wir so, sondern die ganzen Warenströme weltweit verändern sich ja dadurch und die ganzen Preise verändern sich auch und selbst wenn dann lokal irgendwas hergestellt wird, steigen dadurch natürlich auch die Preise und das halt extra extrem in eine Spirale von einer steigenden Inflation rutscht. Ja. Gibt es ja noch Themen einmal mit dem Zinsniveau, das war jetzt vor 2 Tagen ein großes Thema, so über Ostern mit dem Powell, also jetzt gerade am Montag, den 21., wo ja ein USA-Handelstag war, aber bei uns nicht. Wo man dann halt gesehen hat, ich finde, also der Trump hat gemeint, ja, der Powell, der hat ja eigentlich keine Ahnung und der muss doch jetzt endlich mal die Zinsen reduzieren und der checkt das alles nicht. Wenngleich Herr Trump, auch interessante Informationen, vor 6 Jahren wesentlich dazu beigetragen hat, dass Jerome Powell Vorsitzender der Fed wurde. Das heißt, früher hat er es noch drauf gehabt, weil er hat auch irgendwie das gemacht, was Trump gut fand, er jetzt irgendwie nicht. Und ich glaube, das größte Risiko aktuell ist halt, dass es sehr, sehr schwer vorhersehbar ist, was als nächstes kommt. Und dass der Donald Trump halt so aus dem Bauch raus entscheidet. Das sagen ja auch seine ganzen nahestehenden Menschen. Der so, ja, ein super Bauchgefühl, klasse Typ aus dem Bauch. Was halt, also es ist schon schwierig, also als mächtigster Mensch der Welt, wenn man so möchte, als Präsident der Vereinigten Staaten. Und zusätzlich lässt er sich ja sehr, sehr stark leiten vom Aktienkurs. Weil er sagt immer, ja, mein irgendwie Gradmesser meines Erfolgs ist der Aktienkurs. Und was hat er gemacht? Die reziproken Zölle angekündigt und innerhalb von 48 Stunden Dow Jones 4000 Punkte gefallen. USA alles rot, also irgendwie ein S&P 500 fast 5% im Minus, ein Nasdaq über 5%. Weil gerade ein Nasdaq halt auch sehr sensibel ist, weil was passiert? Du erhöhst die Zölle, da steigen dann die Preise. Durch die Preissteigerung hast du höhere Inflation, durch das hast du höhere Zinssätze, dass im Zweifel eine Fed sogar dazu gepusht wird, dass die Zinsen wieder erhöht werden. Wen trifft es extrem? Tech-Unternehmen, weil Tech-Unternehmen zukünftige Cashflows abzinsen, Discounted Cashflow weniger wert und also etwas. Ich möchte jetzt gar keinen riesen Monolog führen. Also das sind jetzt so mal so ein paar Punkte. Und
du sagst es ja. Also ich meine grundsätzlich, oder die Unternehmen, die es am härtesten getroffen hat, waren schon Tech-Unternehmen. Und welche Unternehmen machen den größten Anteil dieser Indizes aus, sind Tech-Unternehmen. US-Tech-Unternehmen, die Magnificent Seven. Ich meine, es war nicht hier die Rechnung, was würde ein iPhone kosten, wenn es jetzt in den USA produziert werden würde. Also ich glaube, aktuell kostet ein iPhone 16 um die 1.200 Dollar.
Ist auch krass, wie teuer das geworden
ist. Es ist unfassbar, A, schon mal teuer, sehr teuer geworden, aber B, wenn es ja alles halt verlagern würde aus China in die USA, wären wir dann bei
Kostenniveau sind halt brutal.
Irgendwie zwischen 3.000 und 3.500 Dollar für ein iPhone. Und dann erzähl mir mal bei dem ganzen, ich meine, das wirtschaftliche Niveau, gehen wir auch dann nochmal drauf ein, in den USA wird jetzt auch nicht besser. Das heißt, die Leute können sich jetzt auch nicht gleichzeitig mehr leisten, nur weil sie jetzt irgendwie die Sachen da hergestellt werden würden.
Wirtschaftswachstum wurde ja deutlich revidiert, also nach unten angepasst vom Internationalen Währungsfonds, also wohl in den USA, aber halt auch ganz krass irgendwie in Deutschland oder so. Vielleicht da auch, das finde ich auch so krass, den Impact. Du hast ja deutsche Industrie, also das Rückgrat der deutschen Industrie ist ja die Automobilindustrie plus Zulieferer etc.
Ja.
Da hat es ja erstmal schon echt Probleme mit elektronischen Fahrzeugen, gerade weil China da Gas gibt, dann Tesla können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, ist ja auch schlecht gespielt. Elon Musk hat da auch ordentlich gelitten jetzt mit seinem Tesla-Aktienkurs und mit seinem Vermögen.
Das stimmt.
Aber gerade das Thema, was passiert denn? Einfach nur gesamtwirtschaftlich. Jetzt stell mal vor, also das Niveau bleibt irgendwie über 100% USA, China, ne?
Ja.
Zölle und das hin und her, also das schaukelt sich ja auf. Du stellst ja trotzdem Sachen her. Klar, du kannst sagen, ich stelle jetzt nichts mehr, China stellt jetzt auf einmal nichts mehr her oder deutlich weniger, was ich nicht glaube.
Ja.
Die haben eine klare Agenda. Das heißt, die haben ja unfassbar viele Waren. Und wo setzt du das dann ab? Dann gehst du halt irgendwie auf den europäischen Markt, verstärkt. Das heißt, auf einmal kriegen die Unternehmen hier brutalsten Druck, weil so viel Angebot auf einmal im europäischen Markt ist, weil halt die USA das nicht mehr abnimmt durch die hohen Zölle. Da macht es ja halt keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie, da gab es auch so viele Beispiele, die man immer gesehen hat, irgendwie in Nachrichten, wie diese Donald Trump Werbemännchens da mit so einem Wackelkopf oder sowas in China hergestellt worden sind. Fand ich ganz lustig. Und gerade so billige Sachen, da hast du halt einen brutalen Lohnkostenvorteil. Und wenn mit sowas dann der komplette europäische Markt überschwemmt wird, ist der Impact halt auch auf Deutschland brutal krass. Oder auch ganz lustige Play, einfach mit Thema, was bedeutet das denn alles, wie man da wetten kann, das habe ich heute Morgen gelesen, der Bill Ackman von Pershing Square, der hat jetzt ja aktiv, also deutlich seine Position bei Hertz verstärkt. Hertz, man kennt es, waren 2020, meine ich, waren die insolvent, haben sich jetzt aber wieder gefangen. Autovermieter, so sehr gute Marktpositionen, es gibt nur ein paar in den USA. Und dem seine Wette ist, durch die Zölle die ganzen Gebrauchtwagenpreise steigen werden und dass du dann brutalste Buchgewinne hast bei Hertz und sowas. Das heißt, auf was du da wetten kannst, finde ich auch spannend.
Also durch die, was du an Flotte in den Büchern schon hast?
Ja, ja, dass halt die Gebrauchtwagenpreise deutlich steigen werden, weil die Neuwagen halt quasi nicht mehr bezahlbar sind durch die Lieferketten und durch die Inflation. Das heißt, dass die Werte deiner Gebrauchtwagen brutal steigen, weil es kommt ja auch keine US, guck mal, ist international, ne, US-Markt, klar, da gibt es Hersteller, aber jetzt guck mal, es gibt, Daimler kommt nicht mehr, BMW kommt nicht mehr, Audi kommt nicht mehr, Porsche irgendwie nicht mehr, weil es alles Zölle hat, es ist viel zu teuer. China-Waren kommen nicht mehr in die USA. Das heißt, es gibt viel weniger Angebot, ähnliche Nachfrage. Das heißt, die ganzen Automobilpreise werden steigen. Infolgedessen, du kannst nicht unbegrenzt viel produzieren als US-Unternehmen.
Ja.
Und hast da halt auch internationale Supply Chains, wenn die ganzen Gebrauchtwagenpreise steigen und so wetten. Finde ich ganz cool.
Das ist wirklich spannend. Aber was mir gerade zum Automobil einfällt, I don't know, ob du's weißt, ich meine, Volkswagen hat ja auch ein Werk in den USA. Zählt dann, weil Volkswagen ein deutscher Autokonzern ist, trotzdem dann Zölle auf Artikel, die in den USA hergestellt werden?
Nee, da nicht. Das ist ja die Idee. Die wollen ja, USA will ja, dass die Automobiler oder halt alle Industrien, dass sie in den USA fertigen.
Ja.
Die wollen ja nicht, der Trump sagt ja, hey, das kann nicht sein, das ist ein deutsches Unternehmen, das Deutsche irgendwie anstellt, Deutschland fertigt und dann das in die USA verkaufen, da Umsatz generiert. Die sagen, nö, da sollen die Amis arbeiten, die Wertschöpfung soll in den USA stattfinden. Das ist ja die Motivation von ihm, alle Leute in die USA zu ziehen. Dass halt weniger importiert werden muss aus den USA.
Okay, fair. Ja, aber nie, klar, nichtsdestotrotz an sich irgendwie etwas zu kurz gedacht. Du hast es gerade auch schon angerissen, genau, also der IWF, der Internationale Währungsfonds, hat das globale Wirtschaftswachstum gesenkt auf 2,8% und warnt vor Rezession. Komm, gehen wir gleich nochmal drauf ein und exakt genau, was du auch gerade gesagt hast. Also ganz konkret, die deutsche Wirtschaft könnte laut dem IW, die Zahlen kamen jetzt erst diese Woche, meine ich, bis 2028 Einbußen von bis zu 290 Milliarden Euro erleiden.
Was? Große Zahl.
Ja, was Enormes. Muss man ja einfach sagen. Und
nur Deutschland, ne?
Wir reden nur von Deutschland. Viel. Und wenn wir weiterschauen, also man muss ja tatsächlich, ne, wenn man irgendwie das Thema Trump und Zölle oben dran schreibt, muss man ja verschiedene Aspekte durchgehen. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass selbst in seiner Partei bei den Republikanern jetzt auch nicht mehr so allzu viele.
Gut, selbst Elon Musk jetzt.
Sagen wir so, es werden Stimmen laut, die etwas dagegen haben. Er hat immer noch ein Lager, was hinter ihm steht, aber nichtsdestotrotz.
Es wird kleiner
und es werden Stimmen aus dem eigenen Lager halt groß. Ich fand es interessant, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest. Es gab so eine Anhörung von demjenigen, der für Trump die Zölle bestimmt. Und das, ich glaube, die Anhörung hat geführt, das ist auch immer sehr interessant in Amerika, dass dann sich dann immer diejenigen dann verantworten müssen vor dem Senat oder vor wem auch immer. Und hat der demokratische Senator hat den dann regelrecht irgendwie so angeschrien, was das denn für Bullshit-Zölle sind.
Sie wollen ja auch ihn ein bisschen entmachten, gerade beim Thema Zölle, weil das ist ja echt Wahnsinn. Also der macht halt einfach, was er möchte.
Genau.
Und wollen das ja eher quasi seine Position als Präsident oder seine Freiheit als Präsident etwas einschränken, dass du halt einen Senat oder halt verschiedene Ministerien brauchst, um so Zollanpassungen, vor allem so nennenswerte Zollanpassungen vorzunehmen.
Ja, und genau, ich meine, wenn man dann den Ausblick wagt, ich meine, einige Zeitungen haben schon getitelt Trump Session. Ne? Also wir reden das finde ich auch gut. Hat jetzt nichts damit zu tun mit der super erfolgreichen Serie Succession. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Sondern natürlich Trump plus Rezession. Und lustigerweise haben wir dann uns heute, bevor wir den Podcast vorbereitet haben, auch mal, hast du es aufgebracht. Es gab jetzt den ein oder anderen Asset Manager, der meinte, es ist, oder die Wahrscheinlichkeit liegt nicht mehr bei 0%. Nicht mehr bei 0%. Dass die USA in ein Emerging Market
Vom Markt als Emerging Markets eingestuft wird. Und es wird eigentlich brutal, wäre brutal für die ganzen Bewertungen. Aber du siehst, Trump hat ja eigentlich, was ist denn das Ziel, die Agenda, ne?
Ja.
Make America Great. Also Trump hätte gerne, dass alle Unternehmen in den USA produzieren. Das hat einfach die krasseste Volkswirtschaft der Welt für immer ist. Alle produzieren da, immer noch eine extrem starke Währung. Also einfach nur die Weltleitwährung im US-Dollar. Dass die Unternehmensgewinne steigen, dass die Börsen florieren. Das ist ja so das Ziel. Das Problem ist, was passiert? Einmal die Börsen schwanken extrem wegen Unsicherheit, was schlecht ist.
Ja.
Aber Equity ist ja nur das eine, also die Unternehmen, wie viel Vertrauen da ist. Man sieht auch den Vertrauensentzug, dass der US-Dollar jetzt über 3.500 der US-Dollar, das Gold über 3.500 gestiegen ist. Einfach nur als ja, Absicherung sieht man immer so, dass so die Krisenwährung
ja.
Also Gold so als sicherer Hafen nimmt. Das zum einen. Zum anderen aber selbst ein Bitcoin oder sowas, jetzt auf über 90.000 war er, glaube ich, gestern wieder. Das hat irgendwie so überall rein investiert wird, außer halt in die USA. Das heißt, es ist immer schon mal fehlgeschlagen. Aber was noch, also nicht noch viel härter, was sehr hart ist, kriegst eine Entwertung vom US-Dollar, da wird Vertrauen entzogen.
Ja.
Zum einen, aber zusätzlich auch noch, was war denn so das Instrument, um sicher Geld zu parken? Liquide, ordentliche Rendite, geile Bonität. Das waren so T-Bills, so kurzfristige Anleihen von den USA.
Mhm. Ne?
Aber selbst da sind halt extrem Mittel rausgeflossen. Das heißt, selbst bei den Anleihen wird halt in Frage gestellt, ob es denn wirklich noch so, ist es wirklich sicher, hochliquide, gute Rendite? Und das ist halt so ein Thema, dass halt eher so die Position von den USA in Frage gestellt wird. Das heißt, es geht eigentlich in die genau andere Richtung, wie er sich es eigentlich vorgestellt hat. Man kann sagen, dass es System hat, weil er den US-Dollar schwächen möchte, sodass, das ist Mar-a-Lago, sagt man,
ja, genau.
Also den US-Dollar schwächen möchte, um einfach Exporte zu fördern, dass halt irgendwie die US-Güter günstiger sind, dass dann automatisch wieder mehr importiert wird aus den USA, aber nichtsdestotrotz, er schwächt halt extrem die Wirtschaft und einfach das Vertrauen in die USA und das ist eines der höchsten Güter weit von den USA, das ist ein Land, mit das sehr hohes Vertrauen genießt, eine hohe Bonität hat und einfach sehr solide dasteht und das wird halt immer mehr in Frage gestellt. Das vielleicht noch so vorweggeschickt zum Thema Emerging Markets.
Nee, absolut. Also du hast es gerade angesprochen, wir hatten es auch notiert quasi zum Beginn Mar-a-Lago Accord. Das ist das, was du gerade meintest, ne? Also gezielte Abwertung des US-Dollars, Umschuldung von US-Staatsanleihen.
Ja, dass die so langfristig, ich glaube Umschuldung ist, dass die deutlich langfristiger gestaltet genau, werden, dass genau. Du halt quasi keine Belastung mehr hast.
Und die Rückverlagerung von den Produktionsstätten in die USA, was wir auch gerade gecovert haben. Genau, lustigerweise heißt es so, wie der Ort, wo der Golfclub ist. Oder heißt der Golfclub so? Ich weiß es nicht. In Florida.
Warst du noch nie spielen?
Dein
Handicap aufbessern.
Ja, also ich meine, wie man ja hört, ist Trump ja eh unschlagbar. Deswegen, also man könnte ja gar nicht gegen ihn gewinnen. Das ist
eine Frage.
Aber gehen wir gerne mal jetzt die Überleitung rein und also ich meine, es ist schon eine krasse Aussage, ne? Wird die USA bald zu einem Emerging Market?
Also deutlich war es nicht. So jetzt letztens in einem Gespräch mit, oder diese Woche, sind wir drauf gekommen, mit einem Advisory-Team von einer Großbank. Und die haben gesagt, ja, der guten Ordnung halt. Die haben ja mehrere Szenarien. Es gibt ja irgendwie das Stagnation, dann gibt es Rezession, gibt es irgendwie doch wieder alles gut, mit unterschiedlichen Gewichtungen. Und dann so, ja, der guten Ordnung halber. Also es gibt schon einen einstelligen Prozentsatz an Wahrscheinlichkeit, dass der Markt irgendwann, wenn es so weitergeht, wegen der fehlenden politischen Stabilität, einfach wegen der Abwertung des Dollars, höhere Verschuldung, rückläufiges Wirtschaftswachstum und halt einfach, ja, dass der Dollar nicht mehr als die Weltleitwährung gesehen wird, dass dann irgendwann der Markt sagt, Moment, das ist ein Schwellenland und das ist halt nicht mehr, also da sind wir unfassbar weit davon weg, da hat Henrik auch gleich noch ein paar Zahlen vorbereitet, aber dass der Markt das irgendwann sieht und dann wäre halt die Bewertung brutal. Weil gerade wenn du so Bewertungen an Börsen vergleichst, einfach ein Schwellenland, Emerging Markets oder halt etablierte Industriestaaten, ne, wie jetzt die USA, das ist extrem. Wer sich mit sowas auch beschäftigt, einfach so Auf- und Abschwünge, ich finde Ray Dalio sehr spannend.
Mhm.
Ich lese, also wer entweder liest mir das Buch oder die Bücher oder man folgt ihm einfach auf LinkedIn, der postet da auch mal relativ viel, finde ich ziemlich cool. Der ist ja sehr bekannt, hat ja den größten Hedgefonds der Welt aufgebaut. Aber ist jetzt eher so philanthropisch unterwegs, operativ nicht mehr tätig, teilt sehr viel seine Informationen und sein Wissen und der sieht immer so oder sucht immer Analogien von der Historie und versucht da irgendwie so Predictions nach vorne abzugeben.
Ja.
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ist nur ein guter Indikator und man kann das nicht garantieren. Er sagt halt auch immer so Auf- und Abschwung von großen irgendwie Imperien und sowas und Mächten. Das finde ich ganz interessant.
Was mir gerade einfällt, ich habe es nicht mit aufgeschrieben, bevor wir nochmal auf die Zahlen jetzt eingehen, was für Kriterien gibt es denn für ein Schwellenland und wo steht gerade die USA, Stichtag April 2025? Ich habe es gestern gelesen, ich glaube, die FAZ hat berichtet, wenn wir jetzt über Mächte und große Machenschaften reden, dass bevor Trump die Zölle angekündigt hat, dass sie entweder kommen oder wieder aufgehoben werden, es doch einige große Aktienbewegungen gab, also ganz Konkret war es Mark Zuckerberg und der CEO von JP Morgan. Mir fällt der Name gerade nicht ein.
Diamond,
genau. Also wirklich dreistellige Millionenbetrag verkauft und quasi, dass sie auf dem Höhepunkt dessen der Kurswerte verkauft haben.
Und dann kam die Zollankündigung und dann wieder raus.
Genau, ja. Genau. Und ist natürlich ein Thema für die SEC, ne? Also für die Aufsichtsbehörde in den USA. Vor allem, wenn dann halt so eine großen Summen dieser Person getätigt werden, dann haben sie sicherlich einen guten Riecher gehabt, aber so wie man es jetzt ja auch aus anderen Ministerien in den USA jetzt gehört hat, gibt es da ja vielleicht auch einen anderen Chat, wo so eine Dinge geteilt werden.
Aber meinst du, es hat was mit den großen Spenden zu tun?
Das weiß ich nicht. Also es ist ja, wir haben ja auch schon drüber geredet, es war ja schon sehr symptomatisch, dass dann diese Personen in der ersten Reihe saßen auf Trumps Inauguration und die Politiker in der zweiten.
Das ist halt ein Mann der Unternehmer.
Genau, und dann wird dann, ist ja alles natürlich ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass da eventuell Informationen vorher geteilt wurden, bevor sie der Masse publik wurden. Das, kleiner Einschub dazu. Aber kommen wir zurück zu dem, was wir gerade ansprechen wollten. Und zwar, was macht überhaupt ein Schwellenland aus? Welche Kriterien werden da rangezogen? Und da sind so gängige Sachen, so BIP pro Kopf, Inflationsrate, Arbeitslosenquote, Staatsverschuldung, Leistungsbilanzdefizit, politische Sicherheit, Marktzugang. Ich lese sie jetzt einfach mal vor. Wir machen jetzt mal wirklich Economy 101. Und vergleiche jetzt mit der USA. Also BIP pro Kopf liegt die USA jetzt gerade bei 66.386 US-Dollar. Ein typisches Schwellenland hätte so zwischen 6 und 15.000 US-Dollar. Inflationsrate die steigt, muss man ja sagen.
In den USA.
In den USA, ne? So zwischen 2,4 und 3%. Typisch Schwellenland, da fängt es ab 4% an bis 10%, also so weit ist es auch nicht mehr davon entfernt.
Gut, da ist halt deutlich weniger Preisstabilität als jetzt bei einem großen Land. Liegt aber auch daran, einfach an der Währung. Du hast halt auch extrem hohe Währungsschwankungen, ja. Gerade bei Schwellenländern. Aber das ist immer ein wesentlicher Punkt, wo du drauf schaust. Wie stabil ist denn, es gibt ja auch erste Schwellenländer, die irgendwie eingeführt haben mit Kryptowährungen. Also da wird ja auch häufiger mit dem Gedanken gespielt, sagen, ja, unsere Währung, die ist nicht stabil.
Ja.
Deswegen nehmen wir halt irgendwas, das stabil, das ist auch funny, ne? Das stabil ist, zum Beispiel ein Bitcoin, ne?
Super stabil.
Ja, deswegen hat das auch viel Schwankung, um es mal einzuordnen. Das hat einfach weniger Preisstabilität und auch, also keine stabile Währung.
Absolut. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, ich meine, der Dollar ist krass abgewertet worden jetzt in den letzten
hat ja erst angezogen deutlich und jetzt halt die Abwertung. Was interessant ist, ne? Weil du hast ja verschiedene, also Impact oder verschiedene Einflussfaktoren auf eine Währung. Das ist halt einmal das Thema Wirtschaftsleistung, sowas Wesentliches, aber auch Zinsunterschied. Mhm. Ne? Und eigentlich, wenn man sagt, Inflation steigt, dann könnte man ja meinen, dass der Zinsunterschied überwiegen würde, weil das Zinsniveau also EZB hat jetzt wieder gesenkt, Fed wird wahrscheinlich hoch bleiben, wenngleich der Trump das doof findet, weil einfach die Inflation höher ist. Und es gibt ja zwei Themen, die in der Zentralbank zu regulieren hat oder wo sie für Sorge zu tragen hat, unabhängig von der Politik. Und das ist aber die Preisstabilität, sprich Inflation und halt auch der Arbeitsmarkt, dass das stabil ist.
Ja.
Und da siehst du jetzt augenblicklich, sieht es halt eher so aus, wie mit Paul jetzt gerade agiert hat, dass Inflation das größere Thema wäre. Ich ging eigentlich davon aus, dass er eher einen Fokus haben wird, ist auch ein bisschen ein Dilemma, einfach Beschäftigungssicherung.
Auf den Arbeitsmarkt.
Weil was wird passieren jetzt, wenn du, also Zölle, einfach 90 Tage laufen ab, es gibt keine Deals. Das heißt, es wird sehr, sehr schlecht für die Wirtschaft sein, du hast eine steigende Inflation, du hast eigentlich einen rückläufigen Wohlstand der Leute, eine höhere Arbeitslosenquote. Das heißt, eigentlich musst du dann wieder sinken, es wird zurück zur Währung. Dennoch ging halt, also aufgrund des Rezessionsrisikos, wenngleich ein relativ hohes Zinsniveau unterstellt wird oder wieder mehr wird von vielen Analysten, gewinnt klar in der Betrachtung dieses schwächere Wirtschaftswachstum und deswegen eine Abwertung des US-Dollars und einfach die Stabilität des US-Dollars. Was halt auch schon erstes Indiz dafür ist, dass einem Land Vertrauen entzogen wird.
Ja, absolut, absolut. Genau. Und du hast gerade angesprochen, Arbeitslosenquote, ich habe es eben gerade auch genannt, ist auch ein Indikator hinsichtlich, wenn man sich Länder anschaut, da liegt die USA jetzt gerade bei 4,2%. Typisch für ein Schwellenland ist nochmal deutlich mehr, beziehungsweise mit dem Ausschlag nach oben, aber trotzdem zwischen 5 bis 12%. Und wenn du sagst, je nachdem, worauf sich jetzt gerade konzentriert wird, wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Dann kommen wir jetzt tatsächlich zu Zahlen, die schon eine Tendenz in eine gewisse Richtung haben. Ne? Wenn wir uns die Staatsverschuldung angucken, 124% des BIP, bei einem typischen Schwellenland ist es so 40-80% des BIP.
Liegt einmal, also Glasvolumina, weil das BIP von den USA sehr, sehr hoch ist, ist eh hoch,
ja.
Aber liegt halt auch dran an der Bonität. Du hast in Schwellenländern meist, jetzt gerade von den typischen Verdächtigen, also Moody's, Standard & Poor's und sowas von den Ratingagenturen. Schwellenland hat auch keine so starke Bonität. Das ist auch das, was ich vorher gesagt hatte. Wenn du risikolos, liquide, zu einer ordentlichen Rendite dein Geld parken willst, hast du halt einfach Staatsanleihen genommen in den USA.
Ja.
Und da ist die Refinanzierung halt auch deutlich einfacher. Aber weil jetzt die USA halt recht hoch verschuldet ist, mit 24% des BIP, also jährlichen BIP, hast du halt da auch so ein bisschen Bedarf zu sagen, vielleicht strecken wir das. Das heißt mit dem Mar-a-Lago-Akkord, außer die Idee, dass du sagst, du streckst jetzt einfach deine Fälligkeiten und sowas und entlastest so deine Bilanz, sodass deine Verschuldung nicht weiter steigt durch weitere Refinanzierung.
Ja, das mit dem Rating ist auch ein Thema. Also ne, wir nennen es einmal mal ganz kurz vorher erstmal die Kriterien, aber dann haben wir uns das Ganze ja auch mal bemüht und in einem hypothetischen Szenario mal durchgespielt. Also was müsste denn passieren? Also auch nochmal jetzt hier auch zur Einordnung. Also wie gesagt, das ist alles auch jetzt keine Anlageempfehlung, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering, dass die USA zu einem Emerging Market.
Fast nicht vorhanden.
Weil genau.
Einfach nur, weil die Motivation von Trump ist, wie gesagt, sehr wirtschaftlicher Erfolg. Und er wird es aus meiner Sicht nie so weit kommen lassen. Weil wenn man die Einordnung, ich finde es halt interessant, weil jetzt, wenn du das vor 2 Jahren irgendwie
einen
Analysten gefragt hättest bei einer Bank, hätten die wahrscheinlich das Po wieder zugemacht. Nee, also gefragt, ob man noch irgendwie, keine Ahnung, eine Schraube locker hat. Aber jetzt mittlerweile, das ist halt echt so der guten Ordnung halber dazugehört, das ist ein mögliches Szenario. Ist, finde ich schon erschreckend.
Dann haben wir noch 2 Punkte, die auch eher ein bisschen, natürlich auch ein bisschen subjektiv sind. Ne? Politische Stabilität ist in Schwellenländern jetzt, sagen wir mal, es ist variabel.
Das ist eine gute Begrifflichkeit, variabel. Sehr unterschiedlich.
Und in den USA?
Abnehmend.
Abnehmend, ganz klar. Marktzugang, eingeschränkt durch Zölle, oft eingeschränkt auch in Schwellenländern. Ich meine, man kann es sich in dem Sinne halt auch selbst da ein bisschen schwieriger machen. Aber gehen wir mal rein in ein ganz hypothetisches Szenario.
Kann man ja sagen, es ist halt einfach ein Rückschritt.
Absolut. Gehen wir in ein ganz hypothetisches Szenario, USA als Emerging Market. Ich natürlich auch alles mit einer Langfristigkeit. Ne? Also die USA werden jetzt nicht in dem nächsten halben Jahr, wenn diese 1%, die es irgendwo gibt, eintreten würde, sondern jetzt machen wir auf 5-Jahres-Sicht, so Richtung, vielleicht lass es 4-5 Jahre sein, Richtung 2029, 2030, Robin. Was hast du da?
Gut, ganz klarer Punkt ist halt immer, man sieht halt schon so ein bisschen den Trend. Das Thema, du siehst halt einfach im ersten Schritt, der Wohlstand geht zurück, das BIP geht zurück. Sowas äußert sich halt auch meistens dadurch, dass du keine wirklichen Güter mehr exportierst. Mhm. Das ist ja genau ein großes Thema. Was er möchte eigentlich, dass der Export entweder in den USA gefertigt wird oder der Export halt anzieht, dass du kein Defizit mehr hast. Aber gerade bei so Schwellenländern ist halt oft so, du hast keine Industrie, keine funktionierende Industrie. Und durch die fehlende Industrie und Innovationskraft, deswegen ist es halt auch relativ weit weg, weil viele Tech-Konzerne in den USA sind, aber du exportierst halt mehr Grundstoffe, Energie, Agrar, dass du halt irgendwie Kartoffeln verkaufst nur noch und irgendwie Weizen und Fleisch oder sowas.
Ah ja, nicht, die hast ja gesehen, dass die zu Ostern die Kartoffeln angemalt werden.
Ja. So geil. Nee, auf jeden Fall.
Traurig.
Ja, stimmt. Auf jeden Fall, dass halt es eher so Grundstoffe sind, die exportiert werden, gar keine höhere Technologie wäre. Und du halt eine deutlich rückläufige Produktivität hast infolgedessen. Und halt auch die Infrastruktur rückläufig ist, die Leute, die Bildung lässt nach. Und als Ergebnis, weil der Staat dann halt nicht mehr so stark ist, du hast keine so hohe Wertschöpfung mehr, geht es halt weiter mit so einer, dass die Bedeutung von US-Dollar als Weltreservewährung immer weiter abnimmt und das dann halt irgendwie von einem Euro oder so etwas abgelöst wird. Das wären so die Schritte, was da passieren würde. Aber es sind ja alles Themen, die man auf dem Schirm hat, wo wir jetzt ja schon so der U-Turn eingeleitet wurde. Aber das wären alles so Punkte.
Genau, also Thema Wirtschaft schließt sich dann daran, also über Begriff Zerfall der Finanzmarktstandards, die USA letztendlich auch haben, also bedeutet, wenn das jetzt auch irgendwie mit dem Powell irgendwie in irgendeinem Streit mit dem Powell irgendwo in irgendeinem Streit enden oder münden sollte, ne? Also irgendwelche Zinsfestsetzungen per Dekret untergraben, irgendwie eine Unabhängigkeit der Notenbank.
Die Fed muss ja unabhängig sein.
Richtig. Das genau, was du gerade meintest, die USA würden ihr AAA-Rating verlieren.
Keine Staatsanleihen.
Kein Vertrauen mehr in die Staatsanleihen.
Gut, und du hättest halt auch noch weniger, also gerade wenn jetzt die USA einfach ihren Standort als das Finanz-IP-Zentrum der westlichen Welt verlieren würde,
ja,
dann hast du halt infolgedessen auch weniger Liquidität. Weil was machen europäische Companies? Gehen an die New York Stock Exchange oder an den Nasdaq für ihren, ja, IPO.
Exakt.
Aber wenn das halt nicht mehr so ein spannender Finanzstandort ist, weil du halt nicht die entsprechende Stabilität hast und Liquidität, es werden auch so die weiteren Folgen.
Ja. Genau, grundsätzlich dann dessen, was nächster Schritt wäre, was man ja leider, also man muss ja, also wie gesagt, hättest du gesagt, vor 2 Jahren, man redet darüber, was passieren müsste, damit die USA in irgendeine Richtung kommen, wenn die Leute, okay, ja, du hast keine Ahnung, so, ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch so liest, was, wenn man in die Richtung überlegt, politisch-institutioneller Verfall, also wir reden über Proteste, über Unruhen, vielleicht wird das Kapitol gestürmt, vielleicht
Again.
Ne? Ja. Also es ist ja leider Gottes, es ist ja nicht so, als ob das noch nie passiert wäre, so in den USA. Also es ist ja jetzt auch nicht so, Trump polarisiert da enorm, auch innerhalb der USA. Da gibt es ja gefühlt auch nur 2 Lager, also entweder pro oder dagegen. Es gibt ja kaum jemanden, der sagt.
So neutral. Also er ist schon sehr polarisierend.
Er ist halt
auch ein Taktierer, hat da irgendwie immer sowas. Und das ist halt einfach sehr auffällig. Und einfach durch dieses Reißerische und durch das, wie er agiert, das ist halt einfach, da kann man keine neutrale Meinung haben irgendwie, weil das halt einen schon sehr direkt betrifft.
Ja, ja. Aber was ganz konkret, Robin, wenn das so eintreten, wir reden ja wirklich sehr hypothetisch, was für Folgen hätte denn so eine Herabstufung?
Gut, also zum einen, jetzt nur so als Beispiel, ne? Alle Unternehmen laufen schlechter, das heißt, sie werden dann weniger wert. Das ist einfach nur mit Blick auch nochmal auf was ja für uns wichtig ist, irgendwie der Finanzplatz Amerika. Du hast ein MSCI World, wie sieht der aus? Du hast viel US-Exposure, Tech-Exposure. Wenn die ganzen Unternehmen weniger wert wären, das heißt, würde auch international aus ETFs, einfach nur durch die Marktkapitalisierung, weil im Verhältnis, wenn jetzt europäische Aktien zum Beispiel gleich stabil bleiben würden oder asiatische, japanische, whatever,
ja,
dann würde einfach das Verhältnis reduziert werden. Das heißt, würden sehr, sehr viele Gelder abfließen, einfach aus den US-Kapitalmärkten. Und es würden auch Gelder aus den USA im klassischen Sinne abfließen, weil du sagst jetzt ja USA, Staatsanleihe, Safe Haven, alles geil, kannst du parken, machst du keinen Kopf.
Wo würden die hingehen?
Gut, Schweiz ist also der Klassiker. Singapur ist auch so, ist ja gerade auch so das Epizentrum. Ich glaube, Dubai ist auch stark umkommen, so ein Thema. Oder halt irgendwie Norwegen, die ganzen Nordics, die sind ja auch Bombe unterwegs. Und das halt, eigentlich ist ja die Idee, dass du, sie wollen ja Investitionen anziehen in den USA, weil es ein aufstrebender Standort ist.
Ja.
Und es wäre genau das andere. Es würden die Investitionen würden eher ausbleiben und auch Unternehmen, die in den USA sind, würden dann eher ins Ausland gehen. Das hast du ja auch gesehen in Deutschland. Durch die politische Instabilität, jetzt tut sich ein bisschen was, let's see, wie es wird. Hast ein bisschen mehr Planbarkeit, aber genau durch die fehlende Planbarkeit sind ja sehr, sehr viele Investitionen entweder geschoben oder ins Ausland verlagert worden von deutschen Unternehmen und es kann auch vice versa passieren. Also genau das Gleiche kann auch passieren.
Es ist sehr, sehr krass, also was da für Folgen passieren können, aber grundsätzlich auch an der Stelle wollen wir auch nochmal sagen, also wir reden hier rein hypothetisch darüber, einfach genau auf dem Aufhänger, weil es halt eine Großbank in den, ich meine, du hast ja diese Calls regelmäßig.
Weekly
tatsächlich, wie die Großbanken die aktuelle Wirtschaftslage einschätzen und wenn dann jemand sagt, die Chance steht nicht mehr bei 0%.
Der guten Ordnung halber müssen wir darauf hinweisen, ist halt schon krass. Also wie gesagt, ist halt ein sehr, 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 sehr unwahrscheinliches Szenario, aber wir fanden es interessant, mal so ein bisschen gemeinsam drüber zu diskutieren, drauf rumzudenken. Aber auch die aktuelle Marktsituation mit viel Volatilität. Ich versuche mich gerade an einem Übergang.
Ich glaube,
bietet Chancen.
Also du bietet definitiv Chancen. Ich glaube, dass wir den Deep Dive nochmal in einer separaten Folge machen werden. Aber grundsätzlich kannst du es ja vermutlich als kleinen Teaser in 3 Sätzen anreißen, was denn in den aktuellen volatilen Phasen.
Weil ich so gut darin bin, Sachen kurz zusammenzufassen und anzureißen.
Richtig, ich habe drei Sätze kann man ja mit vielen Kommata schreiben.
Es gibt ja, also jede Marktchance. Oder also jede Marktsituation bietet ja Chancen und Risiken. Das Aktuelle ist sehr, sehr schwankend, wovon ich jedem abrate, ist halt einfach auf einmal zu denken, man wäre ein Mega-Daytrader, weil man kann irgendwie hervorsagen, was die Märkte machen. Das ist extrem schwer. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Hendrik und ich hatten auch schon Webinare dazu. Es geht ja eher um eine strategische Allokation, dass man da solide und breit aufgestellt ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch Assetklassen oder auch Regionen, die spannend sein können, auch wie man Volatilität aktiv für sich nutzen kann, um durch Verkauf zum Beispiel von Volatilität Stabilität ins Portfolio zu bringen. Aber guter Punkt, da können wir ja einen Deep Dive dazu machen, wenn ich wieder zurück bin.
Genau, also dann ist tatsächlich auch vermutlich wieder sehr viel passiert in der Weltwirtschaft. Und dann machen wir da einen Deep Dive Richtung, wie schaffe ich es, Volatilität aus dem Portfolio zu nehmen.
Genau. Einmal Portfolio, also rausnehmen ist ein spannender Punkt, ist ja Diversifikation, welche Assetklassen, wie, auf welche, also auch interessant, wie die auf verschiedene Marktsituationen reagieren. Das ist zum Beispiel, warum denn Private Equity in den letzten 5 Krisen besser abgeschnitten hat als Public Equity, also als Aktien. Da ist ein guter Punkt, wie die Korrelation untereinander ist. Aber dann halt auch, wie du aktiv, das habe ich im Family Office relativ viel gemacht. Wir haben auch eine Strategie, die das macht. Vielleicht bald noch eine. Bis dahin haben wir vielleicht sogar noch eine Strategie, die Volatilität nutzt, um Gewinne zu erzielen. Da ein bisschen drauf eingehen. Finde ich spannend.
Machen wir. Falls es Rückfragen gibt oder auch gerne Meinungen, also ist natürlich jetzt mal tatsächlich eine sehr, sehr offen formulierte Folge, die wir heute aufgenommen haben, schreibt sie uns gerne an hello@investnow.com oder schreibt uns eure Meinung direkt auf LinkedIn. Unsere Profile sind verlinkt in den Shownotes. Robin, abschließend, zu wie viel Prozent wird die USA in Emerging Market?
Kleiner 1%, glaube ich.
Ich glaube, damit ist alles gesagt. Robin, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke, dir hat Spaß gemacht.
Das freut mich, kann ich nur zurückgeben. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
Freue mich drauf. Bis dann.
Ciao.